Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
Die Regular Season endete mit einem absoluten Topspiel und vielleicht mit dem besten Spiel der Saison. Pete Rose ist gestorben und wir blicken auf die AL und NL Wildcard-Spiele voraus, nicht zurück, voraus. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Axel.
Hallo.
Hallo Florian.
Hi.
Heute mal wieder gemeinsam, bevor wir allerdings über dieses unfassbare Spiel von gestern Abend sprechen zwischen den Braves und den Mets, müssen wir als erstes darüber sprechen, dass letzte Nacht einer der ganz Großen gestorben ist dieses Sports. Das ist nämlich Pete Rose, der Hit King, der die meisten Hits in der Geschichte der MLB geschlagen hat. 4.256 Hits vor Ty Cobb mit 4.191 Hits. 1989 wurde eine große Untersuchung gegen ihn eröffnet. Er hat auf Spiele seiner Cincinnati Reds gewertet. Er wurde danach für lebenslänglich im Baseball gesperrt. Er durfte keine Position mehr übernehmen und wurde auch nicht in die Hall of Fame aufgenommen. Axel, das ist ein großer Spieler gewesen. Es ist eine große Persönlichkeit gewesen und ein unglaublich ambivalentes Gefühl, was es hinterlässt, wenn man jetzt über seinen Tod spricht.
Findest du tatsächlich, dass es ambivalent ist? Ich finde, ja, ich weiß nicht. Also für mich wird Pete Rose vielleicht in Amerika oder im Baseball ein bisschen zu sehr verteufelt. Ich glaube, dass er einer der größten Spieler aller Zeiten war. Ich glaube, dass er einer der einflussreichsten Spieler aller Zeiten war. Und ich halte die Entscheidung von Major League Baseball, ihn nicht in die Baseball Hall of Fame aufzunehmen, weiterhin für einen Fehler, weil die Baseball Hall of Fame ein Museum ist und diese Zeit und dieses Accomplishment von Pete Rose ist Teil der MLB-Geschichte. Und für mich überwiegt da tatsächlich das Gefühl, hier ist ein ganz, ganz großer gegangen und hier ist keine kontroverse Persönlichkeit gegangen, obwohl er natürlich schon jemand war, der mit seiner Meinung nicht hinterm Zaun gehalten hat und jemand war, der auch durch diesen lifelong Ban, den er von Major League Baseball bekommen hat, sicherlich eine andere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit hat als jetzt sagen wir weiß ich nicht, als irgendein anderer riesengroßer. Aber du musst halt überlegen, dass Ty Cobb in der Hall of Fame ist und Ty Cobb hat Leute umgebracht. Mhm. Von daher.
Damals war das aber noch normal.
Ja,
genau. Anfang des 20. Jahrhunderts war es normal, dass du Leute umbringst.
Ja, gut. Aber ich, keine Ahnung. Bei mir überwiegt tatsächlich das Gefühl, hier ist ein ganz, ganz großer des Spiels gegangen. Und jemand, der wahrscheinlich mit seinen Hits einen Rekord für die Ewigkeit aufgestellt hat. Von daher, ich weiß gar nicht, ob das so ambivalent ist, das Gefühl bei mir. Warum ist es bei dir ambivalent?
Weil er tatsächlich eine kontroverse Persönlichkeit war. Und natürlich ist das, ich glaube, diese Kontroverse ist so ein bisschen verwässert in den letzten Jahren, seitdem das Wetten auf Baseballspiele etc. alles legalisiert worden ist, seitdem wir DraftKings etc. haben, und ich glaube, das ist deswegen so ein kleines bisschen verwässert. Aber der hat auf Spiele seines Clubs gewettet. Er hatte dann mit einer 15-Jährigen noch eine Beziehung. Er war kein Spieler, der ein absolutes reines Herz hatte. Er hat hinterher zugegeben, dass er gewettet hat, allerdings nie auf Niederlagen seines Teams. Aber
genau, er hat nie Spiele verschoben, ne?
Spiele verschoben hat er nicht, aber er hat auf Spiele gewettet zu dem Zeitpunkt, wo es einfach verboten war. Was ich erstaunlich finde und wo ich dann wirklich immer noch sage, also das ist eine Geschichte, da weiß ich nicht mit umzugehen, ist, dass die MLB ja auch nicht weiß, wie sie mit ihm umgehen sollte, Zeit seines Lebens. Es gab jetzt heute Nacht nur eine wirklich kurze Nachricht, dass da eine ganz große gestorben ist, aber dass einer der Spieler, der über 4.200 Hits aneinandergereiht hat, der einer der der größten Persönlichkeiten war, während er gespielt hat, dass der da gegangen ist. Das ist ja nach wie vor, weiß ja die MLB nicht mit ihm umzugehen und auch nach seinem Tod nicht. Das finde ich schon erstaunlich und deswegen ist es für mich nach wie vor kontrovers und nach wie vor ein ambivalentes Gefühl. Ich würde gerne den Spieler feiern, aber abseits dessen, was er gemacht hat, was er sportlich getan hat, waren da halt einige Sachen dabei, die zu dem Zeitpunkt nicht gingen und die vielleicht jetzt ein bisschen verwässert sind. Florian, wie sagt, was denkst du darüber?
Dreimaliger World Series Champion. Gut, in der Zeit, in der die Cincinnati Reds auch das wirklich beste Team im Baseball waren, deswegen ist das vielleicht nicht so relevant für die Hall of Fame, aber die Career-Hits haben wir angesprochen. 3215 Career-Singles, damit ein MLB-Rekord. 3562 Career-Games played, damit ein MLB-Rekord. Und wenn wir mal gucken, wer danach kommt, den wir noch kennen, den wir selber haben spielen sehen, ist Albert Pujol. Der hatte 3080 Spiele in seiner Karriere und der war lange dabei. Also Pete Rose war ja nicht nur jemand, der ein kurzes Phänomen war, sondern der war lange in der MLB und hat dazu beigetragen, diese Rekorde zu sammeln oder hat das hat dazu beigetragen, diese Rekorde zu sammeln. 14.053 Career At-Bats, damit MLB-Rekord. 15.890 Career Plate Appearances, MLB-Rekord. 5 MLB-Rekorde, die quasi jetzt ausgelöscht worden sind, weil er gewettet hat. Ja, das war damals eine Straftat. Und das Drumherum hast du gerade gut erklärt. Für mich geht einer der größten Hitter in der Geschichte des Baseballs und das sollte man viel mehr würdigen, als es derzeit getan wird. Und er gehört in die Hall of Fame. Er gehört quasi in jedes Stadion, gehört ein Bild von ihm aufgehangen. Niemand wird jemals 4.256 Career-Hits schaffen. Und das ist etwas, was gewürdigt werden müsste. Deswegen nichts Ambivalentes. Seine Person außerhalb, ja, es waren die 70er, das war echt nicht cool. Da waren ganz, ganz viele unangenehme Menschen unterwegs. Er war halt damals so. Und daher, ne, er hat auch den zweitlängsten Hitting-Streak in der modernen Baseball-Geschichte. Darf man auch nicht vergessen. 44-Game-Hitting-Streak 1978. Davor eben Joe DiMaggio mit dem berühmten 56 und um ihn herum alles Rekorde, die irgendwann Anfang des 19. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts geschlagen waren. Also Willie Keeler hat 1896 einen 45-Game-Hitting-Streak gehabt. Sowas zähle ich da nicht unbedingt dazu. Also auch hier jemand, der wirklich die Geschichtsbücher füllt mit seinen Leistungen. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass das nicht mehr gewürdigt wird.
Ich glaube auch, dass es sportlich gesehen, dass es gar keine Zweifel daran geben soll. Ich glaube einfach, dass das ein Typ war, den man nicht so... Ich kann ihn einfach nicht so richtig gut abfeiern. Ich fand ihn auch problematisch so in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wo ich dann Interviews von ihm gesehen habe. Ich habe ihn sportlich nicht erlebt. Ich war erstens zu jung, zweitens hat man Anfang der 80er in Deutschland nicht mal gewusst, dass es Baseball, sowas wie Baseball gibt. Und deswegen kann ich dazu nichts sagen zu seiner sportlichen Karriere. Allein was man sieht, und es ist ja so schön, dass dieser Sport so unglaublich vergleichbar ist über die 150 Jahre, seitdem wir ihn jetzt haben. 4.256 Hits, du sagst das ganz richtig, es wird nie wieder jemand haben, nicht mal Shohei Ohtani. Aber ich fand einfach die Persönlichkeit einfach so
aber
komisch.
Aber ist die Persönlichkeit, die ja sehr subjektiv wahrgenommen werden kann?
Klar.
Ist die Persönlichkeit tatsächlich ein Kriterium, einen Menschen, der dreimal die World Series gewonnen hat, der 17 All-Star Auszeichnungen hatte, der halt diese Rekorde ausgezeichnet geschafft hat, dass er tatsächlich aus den Geschichtsbüchern gelöscht wird, weil die MLB gesagt hat, oh, der hat auf Spiele seines Teams gewettet?
Nee, sportlich gesehen habe ich gesagt, gibt's nichts dran zu rütteln an diesen Rekorden, gibt's nichts. Und es ist ja, ich sag ja auch, dass die MLB, ich finde es ja wirklich bemerkenswert, dass die MLB sich nach wie vor so schwer tut mit ihm. Und wenn die MLB sich so schwer tut, dann gestatte mir bitte, dass ich mich auch ein bisschen schwer damit tue.
Ich doch natürlich, ich weiß jetzt auch nicht, ob es jemand ist, wo ich unbedingt die Telefonnummer eingespeichert habe und sage oder hätte und
wird
sage,
die ab heute auch nichts mehr bringen.
Ja. Und ja, wie gesagt, ich halte es tatsächlich damit, Florian, ich sehe auch mehr den Spieler, was natürlich aber auch damit zu tun hat. Ja, ich habe ihn auch nicht spielen sehen, aber ich habe auch das Ganze drumherum nicht mitbekommen. Mhm. Ich habe auch nicht die Kontroverse Pete Rose beim Wetten mitbekommen. Und vielleicht hast du recht, dass das Wetten auf Sportereignisse mittlerweile so eine Normalität darstellt, dass es für mich nicht mehr das große Tabu ist. Mhm. Und ja. Von daher, ja, ich tue mich schwer, hier zu sagen, aufgrund seiner außerspielerischen Persönlichkeit hat er keinen Platz mehr im Baseball. Weil, wie gesagt, ich finde die MLB da auch ein bisschen inkonsequent. Weil wenn du siehst, wer in der MLB ist und das in der Hall of Fame ist, da sind auch Persönlichkeiten dabei, die nicht nur 100% stromlinienförmig und einfach sind.
Und das Beispiel Ty Cobb finde ich halt immer noch etwas,
wie gesagt,
was da, ne?
Zum Beispiel Ty Cobb.
Genau. Was ist jetzt schlimmer, jemanden umzubringen?
Babe Ruth war auch jemand, der leben konnte, wenn er wollte. Mhm. Ne? Nach allem, was man hört und liest und gesehen hat. Und ich glaube, dass in den 30er und 40er Jahren gerade in dieser sehr weißen MLB Leute unterwegs waren, die jetzt in der Hall of Fame sind, mit denen man heute nicht mehr an einem Tisch sitzen möchte. Hä? Und dann halt diese Trennung zu machen oder diesen Strich zu machen, ja, aber du hast auf dein Team gewettet. Mhm. Das Vielleicht ist es der Zeit geschuldet, aber für mich ist es dann auch von der MLB aus der Zeit gefallen, weil da muss man dann auch sagen, es gibt schlimmere Verbrechen im Leben als das, was Pete Rose gemacht hat. Das Problem, was ich vielleicht sehen kann, ist, dass Pete Rose diese Entscheidung der MLB ja Zeit seines Lebens nicht akzeptiert hat. Mhm. Er war ja,
und dann
sehr
seine Aussagen, genau, dann, also, und dann finde ich eben auch, ne, dann seine Aussagen rund um, als es jetzt um Shohei Ohtani zum Beispiel ging, ja, ne, dann musste er sich auch als erstes dazu melden. Jetzt, ja klar, werden sie ihn anrufen. Aber da haben wir ja auch schon gesagt, komm Pete, du bist so ein großartiger Spieler. Du musst dazu jetzt einfach nichts sagen. Es ist in Ordnung. Es gibt so viele Menschen, die dich verehren für das, was du dem Sport gebracht hast. Lass es doch einfach sein. Und er ist ja alt genug gewesen. Deswegen.
Genau, also diese Verbitterung, die er dann manchmal ausgestrahlt hat, die haben wir ja dann auch mitbekommen. Und ja. das ist vielleicht etwas, wo man sagen kann, da war er nicht immer 100% gut beraten. Auf der anderen Seite, wenn ich mich in ihn reinversetze, habe ich da schon ein gewisses Verständnis für. Aus den
Gründen, für seine Verbitterung. Die ich eben gesagt,
bitte? Mhm.
Für seine Verbitterung.
Ja.
Ja.
Klar, ja. Da hast du recht.
Aber er war ein absoluter Superstar des Spiels damals.
Ja.
Ich glaube, das können wir so.
Aber
so
sagen. Wisst ihr, dass er wenigstens im Wrestling in der Hall of Fame ist?
Ja, das ist doch was. Und Teile seiner Klamotten etc. oder mehrere Devotionalien stehen auch in der Baseball Hall of Fame. Sein Helm aus der MVP-Saison von 1973. Den Schläger, den er genutzt hat 1978, als er die 44 Game Hit Streak hatte, und 1985 die Schuhe, als er Hit King wurde, die sind alle in der Baseball Hall of Fame ausgestellt. Also auch da die Ambivalenz, ne? Weil wenn man sagt, hier, der darf nie wieder einen Fuß in den Baseball setzen, müsste man ja auch eigentlich diese Sachen in den Giftschrank packen. Aber das ist ja das, die MLB weiß nach wie vor nicht umzugehen mit ihm.
Ja.
Und solange Jackie Bradley Jr. nicht in der Hall of Fame ist, weigere ich mich, dass Pete Rose da reingehört. Das vielleicht als letztes Wort. Jetzt habe ich das Ganze schon wieder
ad absurdum geführt. Jetzt haben wir hier tatsächlich 10 Minuten lang relativ nüchtern und emotionsfrei diese Sache behandelt, und dann kommst du mit Jackie Bradley Jr. und nimmst das alles wieder auseinander.
Jackie Bradley Jr. war beim Abschied von Joel Castiglione da, weil er einer von denen war, die 2018 World Series Sieger geworden ist, Joe Castiglione, der Radio-Kommentator der Boston Red Sox. 42 Jahre hat er die Spiele kommentiert im Radio für die Red Sox und da waren zum Sonntag, zum Abschied von ihm, 77 Jahre alt ist er jetzt, waren nochmal alle oder Spieler aus allen vier Clubs dabei, die World Series Sieger geworden sind, also 2004, 2007, 2013 und 2018. Bevor wir auf die beiden Spiele jetzt noch von gestern zu sprechen.
Kurz eine Frage zu stellen zu Pete. Ist der jetzt einfach in Rente gegangen, also weil er was anderes machen wollte, oder ist das so wie bei Don Osillo, dass er quasi irgendwie rausgeekelt wurde?
Nee, das hat no. Okay. Nein, Joe Castiglione also, hat vor ein paar Wochen gesagt, er möchte gerne in Rente gehen, er möchte gerne noch was anderes machen und ist jetzt 77 und deswegen, nein, da ist keine... Also,
das hatte ich jetzt vergessen, in der WhatsApp-Gruppe euch noch so zu fragen, dann machen wir es ja öffentlich, weil da gab es ja vorher schon ein paar Dinge, aber wenn er einfach in Rente gehen will, dann ist es schön, 42 Jahre.
Aber auch tatsächlich geil von den Red Sox. 42 Jahre, 72 Jahre, mein Gott, 42 Jahre Kommentator, 77 Jahre alt, du willst weitermachen? Nee, wir schmeißen dich raus.
Und da nochmal zu, jetzt die 42 Jahre insgesamt. Ich finde das immer wieder faszinierend und wir haben das ja bei anderen Kommentatoren auch, wie lange die dabei sind und wie vertraut oder wie seine Stimme einfach mit dieser Franchise dann verbunden ist. Das finde ich immer wieder toll und faszinierend und ich mag das sehr. Und es ist dann schade, wenn solche Menschen in Rente gehen. Es ist ihm absolut zu gönnen, dass er das jetzt darf und dass er seine Zeit dann auch entsprechend genießt. Aber es ist immer so ein bisschen, es geht ein bisschen was verloren, finde ich.
Darf ich dazu gerade noch eine Anmerkung zu MLB at Bat machen? Mhm. Zum Radio, zu der Radioübertragung. Ich finde, man kann At Bat seit diesem Jahr nachts zum Einschlafen nicht mehr hören.
Korrekt.
Wegen der Inning-Pausen.
Ja, das ist der helle Wahnsinn.
Welch ein Idiot ist denn auf die Idee gekommen? In den Inning-Pausen werden einfach Jubelgeräusche oder Klatschgeräusche eingespielt. Das ist wie eine unglaublich nervige Loop, die halt meines Erachtens diese App für diese Funktion ernsthaft kaputt macht.
Ein Hinweis dazu, diese App in Deutschland. Ich habe das in Amerika angemacht, da hörst du die Werbung.
Ja, ich weiß auch, warum das gemacht worden ist.
Warum?
Weil Werbung dürfen sie nicht spielen. Ja. Und wenn sie nur Stille machen, dann denken die Leute, die App ist abgestürzt oder die Verbindung.
Irgendeine Warteschleifenmusik da reinmachen.
Ja, sie haben sich für den Jubel entschieden.
Ich finde es eine Vollkatastrophe. Ich kann es nicht mehr hören.
Ja, ich kann die Ergebnisse nicht richtig gucken auf der MLB-App. Wegen der verschiedenen Uhrzeiten.
Ja.
Okay. Man kann nicht einstellen, dass die Ergebnisse angezeigt werden mit meiner Uhrzeit. Aber das haben wir Anfang des Jahres, haben Florian und ich darüber gesprochen und sind verbitterte und schlimme Menschen darüber geworden, über diesen Fakt. Lasst uns lieber über das Spiel von gestern sprechen, über die beiden Spiele von gestern. Die Braves und die Mets mussten ran, weil am letzten Spieltag am Sonntag nämlich die Diamondbacks und die Mets gewonnen haben, die Braves verloren haben und deswegen mussten diese beiden Spiele durchgeführt werden. Hätten die Diamondbacks am Sonntag verloren, dann wäre es zu keinen zwei Spielen gekommen hier von diesem Spiel der Mets gegen die Braves. Dann hätte man auf die beiden Spiele verzichtet und beide hätten nur 160 Spiele am Ende gehabt. Und hätten dann diesen einen Tag Pause noch gehabt, um sich auf die Wildcard-Serie vorzubereiten. So hat es jetzt wirklich das ganz große Chaos gegeben. Und Florian, wir beiden haben das Spiel gesehen. Ich ab dem sechsten Inning, eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo es richtig, richtig lustig wurde. Du hast das ganze Spiel gesehen. Man kann sagen, am Ende ist es eins der besten Spiele gewesen, was wir in dieser Saison erlebt haben.
Ich glaube auch, weil ich zum allerersten Mal ein Mets-Spiel komplett gesehen habe, wenn die Giants nicht beteiligt waren und nicht gewusst habe, was das für ein Schmerz ist, diese Mannschaft spielen zu sehen, weil es ja tatsächlich am Anfang für mich so aussah, dass die Braves das irgendwie locker wegschaukeln und dann diese Achterbahn. Also ich weiß nicht, wie das Mets-Fans über die Jahrzehnte jetzt aushalten, weil als Unbeteiligter ist das unfassbar schwierig. Diese ersten sechs Innings waren
so deutlich in der Hand von Atlanta und du hast wirklich schon gedacht, oh, jetzt passiert genau das, was alle Mets-Fans gesagt haben. Wir verlieren das erste Spiel und im zweiten gehen wir, keine Ahnung, 30-0 unter und kommen überhaupt nicht in die Playoffs, weil wir es eben ein paar Spieltage zuvor nicht festgemacht haben. Und dann dieses Comeback und du denkst, yeah, das ist doch cool. Und dann das Comeback der Braves und denkst, ah, Mets, warte, das ist Mets Baseball, jetzt verstehe ich es, jetzt weiß ich, was ihr meint und gewinnen das dann am Ende mit Edwin Diaz auf dem Mount, der 1,2 Innings auf dem Mount muss. Bitte?
40 Pitches.
40, ne? Genau. Ja. 40 Pitches, das ist für ein Closer nicht cool. Und
das
ja.
ist gar nicht cool.
Und am Ende gewinnen sie es, sind in den Playoffs und ich war so heiß auf das zweite Spiel, dass ich das dann auch noch gleich mit angefangen habe zu gucken.
Ich kann dir ganz genau sagen, wie Mets-Fans das aushalten. Durch die Boos, durch Gary Cohen und Ron Darling.
Ja,
das sind halt einfach Psychologen. Ja, das ist so. Die nehmen dich in den Arm, und zwar jeden Abend, und sagen, es ist nicht so schlimm.
Es war
alles
schlimm,
wird gut.
Alles, es war schlimm gestern. Ja. Spencer Schwellenbach für die Atlanta Braves hat ein fantastisches Spiel gepitcht. Sieben
Spencer
Innings.
Schwellenbach ist auch ein hervorragender Name.
Ja. Sieben Innings, 4 Hits, 1 Run, 5 Strikeouts und hat die New York Mets hat er komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Es gab dann im 8. Inning hat Tyron Taylor ein Double geschlagen und dann wurde Spencer Schwellenbach ersetzt durch Joel Jimenez. Dann gibt's das Double von Francisco Alvarez, Tyron Taylor mit dem 1-3. Dann kommt Starling Marte mit dem Single, dann Francisco Lindor mit dem Single, dann kommt Raisel Iglesias für Joel Jimenez, dann kommt José Iglesias mit dem Single, dann kommt Mark Vientos mit dem Sacrifice Fly, dann kommt Brent Nimmer mit dem Home Run und dann steht es 6-3 für die New York Mets. Alle denken sich, wow, die Mets haben hier was ganz, ganz Fantastisches geschafft. Im unteren 8. Inning kommt dann Phil Maton für Adam Ottavino auf den Mount für die New York Mets. Eli White hit by pitch, Ramon Laureano mit dem Flyout, Travis Dano mit dem Single, dann gibt es den Pitching Change zu Edwin Diaz. Mendoza, der Coach oder der Manager der Mets, sagt, ich brauche jetzt 5 Outs von Edwin Diaz. Diese 5 Outs bekommt er auch, aber mit einer ganzen Menge an Spektakel dazwischen. Gio Urshela mit dem Groundout. Dann gibt es Jared Kelenic mit dem Single, das gibt es dann 6-4. Dann Michael Harris mit dem Walk, Ozzie Albies mit dem Double und damit steht es 7-6 für die Atlanta Braves. Alle denken sich, wow, fantastisch, wie haben die Braves das jetzt nochmal gedreht. Und dann im 9. Inning kommt dann Pierce Johnson für Aaron Bummer, Francisco Alvarez mit dem ersten Out, Starling Marte mit dem Single und Francisco Lindor in einem komplett stillen Stadion mit dem Home Run. Ich habe das mit dem Braves, mit der Braves Booth gehört, also mit dem Braves Broadcast. Und wie die das wegkommentiert haben, als wäre da nichts passiert, das fand ich erstaunlich. Auf einmal steht es 8-7 für die New York Mets. Und dann sagt Edwin Diaz wohl zu seinem Manager, ist mir egal, was du sagst, ich bleibe auf dem Mount. Und dann holt er diese beiden oder diese 3 aus im unteren 9. Inning. 40 Pitches, so viel hat er in dieser Saison noch nicht gepitcht. Wird nicht einsetzbar sein für das Spiel heute, für das erste Spiel. Aber was für ein fantastisches Baseballspiel. Also die letzten zwei Innings waren die absolute Ekstase. Großartig. Ja,
ich weiß nicht, habt ihr noch mitbekommen, dass es angefangen hat zu regnen?
Ja.
Das war dann noch, da warst du schon, ich weiß nicht mehr genau, welches Inning das war. Und ich dachte so, nee, das wäre jetzt noch das Beste. Es gibt hier nochmal schön Rain Delay. Und irgendwann sind dann die Zuschauer vom zweiten Spiel dazugekommen. Also das erste Spiel war in den ersten 4 Innings, 5 Innings waren fast keine Leute im Stadion. Es war der Serie nicht würdig, aber es war halt auch ein Montag am Montag mittags in Atlanta. Und dann Richtung zweiten Spiel wurde es dann immer voller, genau in diese Wir kommen nochmal zurück Inning hinein, in das 8. von den Braves. Und das war schon ziemlich cool. Da hast du wieder gemerkt, wow, Playoff Baseball ist nochmal eine ganz andere Nummer.
Das ist so ein anderer Schnack, Playoff Baseball. Das war gestern, es war so eine elektrisierende Stimmung dort, bis auf den Francisco Lindor Home Run. Der hat so ein bisschen die Energie, so wie ein schwarzes Loch rausgesaugt aus dem ganzen Stadion.
die Kommentatoren bei ESPN meinten, dass das quasi seine MVP-reife Saison unterstreicht.
Gab halt nur einen an der Westküste, der ein bisschen was dagegen hat, ne?
Ja, genau. Genau, aber von der Idee her, ne? Also der Francisco Lindor, auch der, wo wir auch häufig schon Kritik geäußert haben, dass so ein bisschen das, was er mal versprochen hatte, nicht so richtig eingelöst wurde. Jetzt halt wirklich mit einer fantastischen Saison und ja, schlägt quasi die Mets in die Playoffs.
Akin, hast du gestern mal? Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht über eure Einschätzung dieser Spiele, denn ganz ehrlich, da stand halt Split drauf, oder? Der Sieger des ersten Spiels wird im zweiten Spiel halt nicht das aufstellen und das aufbringen an Aufwand, was er bräuchte, wenn es noch um was ging.
Und ja, aber wen, also ja, ich kann das.
Ich sehe es, ich würde es andersrum genauso.
Ich kann das nachvollziehen.
Wenn die Braves, das erste Spiel gewonnen hätten, wäre das zweite Spiel nicht 3-0 für die Braves ausgegangen.
Da Nein, bin ich
100% von überzeugt.
Nein, da bin ich 100% von nicht überzeugt. Und zwar aus dem folgenden Grund. Wir haben hier keine U23 oder du stellst nicht den Popcorn-Verkäufer aufs Feld, sondern du stellst in jedem Spiel MLB-Profis aufs Feld. Und die Mets haben einen Kader und auch die Braves haben einen Kader, der es geschafft hat, über 162 oder in dem Fall 161 Spiele, um die Playoffs mitzuspielen. Und als zum Beispiel im zweiten Spiel Acuña auf dem Feld war für die Mets, der geht nicht hin und sagt, ach guck mal, wir sind ja schon in den Playoffs, oh, ich werde mal heute nur 20% geben. Nee, im Gegenteil, der will sich beweisen, der will den Leuten zeigen, dass er ein Profi ist, der hier jeden Tag at bat gehört. Und so geht es genau jedem einzelnen Spieler nach ihm. Jeder Pitcher, der auf den Mount geht, jeder Pitch, der geworfen wird, soll deinem Manager beweisen, ich habe das Recht, hier zu spielen. Und dass ein Spiel dann, dass es jetzt zufälligerweise einen Split gibt, hat nichts mit irgendwer hat irgendwie weniger getan. Nein, gehe ich ganz fest von aus. Ich kann verstehen, dass es diese Meinung gibt, aber ich glaube, das kommt aus unserem Verständnis. Naja, dann gib halt 3% weniger. Wenn du in der MLB 3% weniger gibst, ist dein Platz morgen weg. Weil jemand anders hinter dir ist, der sagt, die 3%, die packe ich auf meine 100 noch oben drauf und dann kriege ich den Vertrag und verdiene hier die Million und du kannst in die Miners.
Also du glaubst, dass die Mets, wenn sie das erste Spiel nicht gewonnen hätten, mit Joey Lucchesi gestartet wären?
Vermutlich ja.
Das glaube ich nicht.
Weil du in die Playoffs willst.
Im Leben nicht.
Ja, also trotzdem. Also ja, macht sein, denn glaub es nicht, ich kann dich ja nicht überzeugen. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder auf dem Platz 100% gegeben hat, zu jeder Zeit, als er auf dem At-Bat stand oder auf dem Mount.
Ich möchte euch beiden recht geben.
Jeder hat einen Preis verdient.
Ja, und jetzt kommt der Sozialarbeiter wieder in mir durch. Ja, ich glaube, dass Larry Lucchesi auch auf dem Mount gestanden hätte, hätten die Mets das erste Spiel.
Joey,
hab ich doch gesagt.
Larry, hast du gesagt.
Larry. Auf jeden Fall hier der Larry von den Mets. Dass Danny auf dem Mount gestanden hätte, also ich glaube auch, dass er auf dem Mount gestanden hätte, hätten die Mets das Spiel verloren. Ich glaube nicht, dass er 111 Pitches geworfen hätte und dass er 6 Innings gepitcht hätte, hätten die Mets das erste Spiel verloren. So haben sie ihn wirklich komplett durchgewalkt, damit sie möglichst wenig Pitcher brauchen. Dass sie dann Huascar Brazoban und Adam Ottavino genutzt haben, das waren Spieler, die man so auch genutzt hätte. Wo ich Florian allerdings zustimme, ist, dass die gleiche Mannschaft wieder aufgestellt haben bei den New York Mets, beziehungsweise mit das beste Team, und dass die das Spiel dann auch noch gewinnen wollten, weil letzten Endes sind es Profi und die wollen Spiele gewinnen. Auf der anderen Seite haben die Braves, dadurch, dass sie das erste Spiel verloren haben, gestern insgesamt 9 Pitcher nutzen müssen für diesen Doubleheader. 2 davon haben 2-mal spielen müssen. Chris Sale wurde 30 Minuten vor dem Spiel noch gescratcht, weil er Rückenschmerzen hat. Brian Snitker wusste zum Zeitpunkt des zweiten Spiels oder nach dem zweiten Spiel noch nicht, wen er heute einsetzen wird. Er hat gesagt, ich habe einen 4-Stunden-Flug, in dem ich mir das jetzt überlegen kann. Mehrere Spieler haben 2-mal an dem Tag gepitcht, können heute nicht eingesetzt werden. Die Starter von Samstag und Sonntag können nicht eingesetzt werden, weil sie noch nicht auf Short Rest ran dürfen. Und ich habe jetzt mal geguckt, sie haben die Möglichkeiten, haben jetzt, wen haben sie da? Max Fried kann in einem Emergency kann er reinkommen, aber ansonsten haben sie nicht so richtig wirklich große Probleme oder große Möglichkeiten, jetzt heute Abend einen Pitcher reinzuwerfen. Die Braves haben mehr gelitten als die Mets letzte Nacht, aber ich glaube schon, dass die Mets versuchen wollten, dieses Spiel zu gewinnen.
Jo, ich sag auch nicht, dass die Mets das Spiel geschmissen haben. Ich sag nur, für mich steht da Split drauf. Von Anfang an. Und als Arizona Diamondbacks wäre ich halt ernsthaft sauer auf die MLB.
Das ist ja was anderes. Also, dass die MLB verpasst hat, da was vorher schon zu lösen, finde ich auch ein schlechtes Bild, ja.
Und von daher ist meine Bewertung, ich konnte es leider nicht sehen, weil ich gestern Abend eine Podcast-Aufnahme hatte. Meine Bewertung ist da tatsächlich weniger euphorisch als eure. Ich glaube, dass dieses Szenario, dass die Arizona Diamondbacks gewonnen haben für die MLB tatsächlich das am wenigsten gewünschte Szenario war. Und dass dann diese beiden Spiele stattfinden mussten am Montag, das ist halt einfach, ja, das ist halt einfach schlecht für alle. Und
ist glaube, unbestritten. Unbestritten ist es.
Ja.
Bin ich auch absolut bei dir.
Und wie gesagt, ich glaube, ich habe es gestern auch in die Gruppe geschrieben, wenn das nicht gesplittet wird, die Serie, dann wüsste ich nicht, warum. Also für mich war das, ja, für mich stand da halt einfach Split drauf und deswegen kann ich das auch wirklich nicht so analysieren, wie ihr das macht.
Wir stehen vielleicht, aber
vielleicht
auch unter
bin ich
dem Eindruck,
auch zu zynisch. Vielleicht hat der Fußball mich komplett verdorben.
Ja. Vielleicht stehst du auch nicht so unter dem Eindruck von Spiel 1 wie wir gestern.
Wahrscheinlich kommt das auch mit dazu, ja.
Das war nämlich ziemlich cool. Ich bin beim zweiten dann eingeschlafen, als die Braves dann geführt haben. Es war auch etwas spät. Und ich durfte ja die 49ers am Tag davor auch bis spät gucken und deswegen war ich sehr müde, aber es hat sich schon gelohnt. Also dieses erste Spiel, das ist eines der Highlights dieser Saison gewesen, weil dieser Impact halt einfach oder die Auswirkung einer Niederlage für das jeweilige Team halt doch größer ist als in der regulären Saison und das hat schon Spaß gemacht.
Jan, beste Grüße an der Stelle, mit dem wir Just Baseball angefangen haben, hat nach dem Francisco Lindor Game-Winning-Hit einfach mal den Shohei Ohtani-Satz rausgehauen auf Twitter und hat geschrieben, this is not real life. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ob das jetzt gewollt war oder nicht, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Quote von Jan, was er da geschrieben hat. Großer Mets-Fan und an der Stelle beste Grüße, mein Lieber.
Ja, und auch an alle Hörer und Hörerinnen, die Mets-Fans sind, die uns auf unserem Instagram auch dann das so mit so, ja, mit so was für ein Spiel.
Warum immer die Mets?
Ja. Genau, es ist wirklich, das mal live mitzuerleben, war schon ein Erlebnis.
Wird Grimace MVP, sollten die Mets die World Series gewinnen?
Ja. Der kriegt eine eigene Statue im Stadion, mitten, keine Ahnung, neben dem Mount oder so, ich weiß es nicht.
Was für eine absurde Geschichte immer noch, dieser Grimace-Streak. Ja.
Ja.
Und aber ich oute mich jetzt und sage, die Mets sind jetzt mein Team für die Postseason.
Ah. Hast du also zwei Spiele, kannst du dir dann verfolgen.
Sehen wir mal.
So, lasst uns, bevor wir auf die Wildcard Series zu sprechen kommen, lasst uns gerade noch mal so ein bisschen diese Saison abbinden. Und als erstes würde ich Axel dich gerne fragen, wie bewertest du nach einer 81-81 Saison der Boston Red Sox deren Saison?
Gut, das weißt du doch.
Für mich die Hörer wissen es aber nicht.
Bitte?
Die Hörer wissen das
ja,
aber
ja,
nicht.
Ich weiß. Für mich ist die Saison besser gewesen als erwartet. Natürlich ist es schade, dass man dann doch relativ knapp an den Playoffs gescheitert. Es ist eine Woche Baseball, hat gefehlt. Wenn man jetzt Hawk Harrelson irgendwie mit ins Boot holen möchte. Es gab nach dem All-Star-Break gab es halt so 2-3 Wochen, die frustrierend waren, die wirklich sehr frustrierend waren, also richtige Dog Days bei den Red Sox. Aber insgesamt sehe ich die Saison tatsächlich sehr wohlwollend. Ich finde, dass wir eine deutlich bessere Pitching-Performance bekommen haben als erwartet. Ich finde immer noch, dass das Pitching mich besonders in der ersten Saisonhälfte, also vor dem All-Star-Break, wirklich überrascht hat und wo ich wirklich gedacht habe, oh mein Gott, damit konnte man nicht unbedingt rechnen. Ich finde, dass wir durch die jungen Spieler, ob das jetzt Sedan Rafaela ist, ob das Jaron Duran ist, hat man Tristan, wie heißt er? Casas. Ja, hat man wirklich Talent in Boston, was für eine Entwicklung oder wo die Entwicklung absolut nicht abgeschlossen ist. Die Farm ist gut aufgestellt. Ich finde, es war eine sehr vielversprechende Saison und wenn ich in die Zukunft gucke, dann glaube ich, dass die Red Sox eher stärker als schwächer werden in den nächsten Jahren. Von daher ist es für mich absolut keine verlorene Saison.
Ich bin immer noch ein bisschen grumpy. Das, dieses Jahr, dadurch, dass wir keine Teams haben, die wirklich hervorstechen, wo man ja sagt, es gibt keinen klaren Top-Favoriten in dieser Postseason dieses Jahr, finde ich, das ist eine verpasste Chance. Weil zwischendurch, nach dem All-Star-Break, was die Boston Red Sox da gespielt haben, das war eine Frechheit und das war, fand ich wirklich schwach und fand ich wirklich schlecht, dass auf einmal die Offensive komplett eingeschlafen ist. Und ja, es gab viele Verletzungen von den Boston Red Sox. Und wenn man guckt, dass Starting Pitcher am Anfang der Saison ausgefallen sind, Trevor Story ist ausgefallen, am Ende der Saison hat Rafael Devers Schulter nicht mehr mitgemacht. Ja, das gab es alles und trotzdem habe ich gedacht, es ist eine etwas verpasste Saison, Entschuldigung. Dann, ja, es ist, ja, du sagst alles richtig. Die Farm ist super. Wir werden in den nächsten Jahren viel Freude an den jungen Spielern haben. Ich bin sehr gespannt, ob jemand getradet wird, weil es wird einen Top-Starter brauchen zur Offseason oder zur neuen Saison. Es wird dann auch einen Power-Rechtshandschläger geben müssen, weil du hast das Green Monster und du hast nur Leute, die Linkshänder sind und ins Right Field schlagen. Und du nutzt überhaupt nicht dieses Green Monster. Und das muss behoben werden in der neuen Saison. Ich glaube auch, dass es in den nächsten Jahren dann Postseason-Aktivitäten geben wird. Aber das hier war eine verpasste Chance für mich.
Ich möchte, ja, du kannst ja auch grumpy sein. Das ist ja in Ordnung. Für mich war die Saison trotzdem besser als erwartet.
Die drei Namen möchte ich nur nennen. Christian Campbell, Second Baseman, ist in das All-MILB Prospect Number First Team gewählt worden von den Worcester Red Sox. Worcester. Wir haben noch Roman Anthony, ebenfalls bei den Red Sox in Worcester. Worcester, Outfielder.
Worcester ist das.
Worcestersoße.
Und dann jetzt den Vornamen kann ich nicht so gut, Josh Tingson Garcia, ja, von den Portland Sea Dogs, auch in das First All-Prospect-Team gewählt worden in den Minors. Drei Spieler, die quasi nur darauf warten, dann in die Big League zu kommen. Und ich glaube, wenn du ein Team hast, was in einer starken American League East, die ist ja immer noch eine der stärkeren Divisionen, wenn du das schaffst, dort einen so guten Rekord zu bekommen und dann diese drei Leute in der Hinterhand hast, die dir irgendwann entweder durch einen Trade einen Superstar bringen oder selber zum Superstar werden oder zum Topspieler werden, dann ist das echt eine tolle Zukunft. Und ich finde, ich bin bei Axel, das ist eine Saison besser als erwartet. Also ich hätte nicht gedacht, dass ihr so lange um die Playoffs mitspielt und ich hätte nicht gedacht, dass es am Ende dann ja quasi nur, ne, wie du gesagt hast, ein eine Phase war, in der du die Chance gehabt hättest, dann am Ende dabei zu sein. Und das finde ich ist eine tolle Saison von den Red Sox.
Florian, wie war denn die Saison der Giants?
Eine verlorene Saison. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das jetzt nur daran liegt, dass wir Verletzungen hatten, wie eben Jung Ho Lee, den wir vor der Saison ja geholt haben. Oh ja, um ja mal was auf Leadoff zu machen, was wir vorher noch nicht hatten, keine Ahnung. Wir haben ein paar junge Spieler eingesetzt, das ist in Ordnung, das mag ich mag den Weg, aber ich glaube, die Entlassung von Farhan Saidi zeigt, dass diese Saison eine verlorene Saison ist. Und deswegen bin ich unzufrieden. Ich habe auch am Ende tatsächlich nicht mehr alle Spiele geguckt, weil es so teilweise sehr uninspiriert war. Insgesamt sloppy Baseball mag ich nicht. Ich mag nicht, wenn man Bälle nicht mit der vollen Intensität an eins wirft oder wenn man Double Plays nicht turnt, wenn man, keine Ahnung, den Stil nicht durchzieht. Das sind so alles Dinge gewesen, die mir die Saison immer aufgefallen sind. Ich mag die Jugendbewegung. Ich mag, dass wir am Ende dann, weil wir feststellen mussten, okay, es wird nichts mehr mit den Playoffs, dann auch entsprechend Chancen gegeben haben. Ich muss weiterhin das Matos und Luciano-Problem ansprechen, dass da nie eine richtige Rolle gefunden wird, obwohl sie die Zukunft der Franchise sein sollen. Das verstehe ich nicht. Und ich bin super skeptisch, was die Verpflichtung von Buster Posey als President of Baseball Operations angeht, weil der Junge hat noch nichts in der Richtung gemacht und soll jetzt die Giants retten. Ich sehe das nicht und bin gespannt, was in Offseason passiert und habe ein verlorenes Jahr hinter mir.
Aber er soll mit federführend gewesen sein, dass Matt Chapman einen langfristigen Vertrag unterschrieben
hat. Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Ist dann aber wieder die Frage, warum müssen wir eigentlich mit Matt Chapman verpflichten? Also warum ist das so? Warum müssen wir einen in the late 30s noch einen 6-Jahres-Vertrag geben? Oder on the wrong side of 30s einen Vertrag geben?
Late kein 30s, eigenes Third Baseman.
Sorry?
Late 30s ist nur wirklich übertrieben.
Ja, aber on the wrong side. Ja. Weil wir es einfach nicht geschafft haben, in den letzten Jahren auf dieser Position was zu entwickeln. Nenn mir den letzten guten Third Baseman, den die Giants hatten und sag jetzt nicht Pablo Sandoval, denn der war kein guter.
Das wollte ich gerade sagen.
Und das sind eher die Probleme.
Entschuldige bitte. Hat er gerade gesagt, Pablo Sandoval war kein guter?
Ja.
Kein guter Third Baseman. Irgendwann ist auch gut, ne?
Und
dafür war ein guter Starting Pitcher.
Ja, das stimmt.
0-0,
nein,
und, oder?
Ja. Einer der wenigen mit Shohei Ohtani, die irgendwie einen Homerun und so und so viele Innings pitched hatten in einem Spiel. Aber so insgesamt ist das sehr merkwürdig. Ne? Du holst Jorge Soler vor der Saison als das ist unser Powerhitter und der schlägt einfach nichts über den Zaun und wird dann am Ende getradet, um den jungen Leuten Platz zu machen und die jungen Leute spielen nicht. Und dann guckst du dich um und denkst, hä, das war doch mal anders gedacht. Die Verpflichtung von Matt Chapman, das liegt einzig und allein daran, dass wir es nie geschafft haben, mal einen eigenen Third Baseman zu entwickeln. Positiv herausheben möchte ich Heliot Ramos, der eine wirklich fantastische Saison gespielt hat und ist ja und das, obwohl es im Spring Training nicht klar war, dass überhaupt die Starting Rolle im Centerfield bekommt, denn da war Jung Ho Lee und hat dann dies wirklich gut gemacht, hat eine klasse Saison hingelegt und ich glaube, der wird uns in den nächsten Jahren dann auch richtig viel Spaß machen. Aber ansonsten, wie gesagt, verlorenes Jahr und ich hoffe, die Offseason wird uns etwas mehr bringen als die letzte.
Die San Francisco Giants waren über der Luxury Tax, oder?
Ja, das kommt ja noch hinzu, da möchte ich gar nicht von anfangen.
Ich wusste nicht, dass sie so ein teures Team
aufgehäuft hatten. Ja, kommt ja alles dazu, ne? Blake Snell kriegt 32 Millionen dieses Jahr, hat eine Player Option fürs nächste. Da kannst du dir schon mal überlegen, ne, was das kommt. Robbie Ray haben wir verpflichtet, der war die meiste Zeit verletzt, kostet $23 Millionen im Jahr. Nur das Michael Conforto kriegt von uns $18 Millionen im Jahr. Hätte ich lieber junge Spieler für Spielen gehabt und er ist ein erfahrener Spieler, alles cool, aber er hat die Leistung nie gebracht. Ja, also es ist Mark Kania haben wir verpflichtet, der kriegt jetzt nicht ganz die 11,5, weil er erst ja mitten in der Saison kam, aber trotzdem, der wird angerechnet mit der 11,5 Millionen, ja. Mark Kania kriegt 11,5 Millionen. Wenn ich den verpflichten würde, würden mich die Leute vom Hof jagen.
Zu Recht.
Und genau, und deswegen, ne, du hast Wilmer Flores gehabt und ja, und sagst dann irgendwann, ist er leider verletzt, aber auch das ist keine Entwicklung im Team. Es gibt keine Entwicklung im Team, wenn Wilmer Flores dein Starting First Baseman ist. Nein, sorry. Es ist schade, der Junge ist super nett. Wirklich, ich mag den sehr, aber er bringt dich keinen Schritt nach vorne. Was sie halt wirklich gut gemacht haben in dem Jahr, dass sie dann tatsächlich auch mal einem Tyler Fitzgerald die Chance auf Shortstop gegeben haben. Das fand ich toll, das sowas mag ich und so eben auch mal die jungen Spieler haben ranlassen. Das war schon eine gute Idee.
Die Giants also mit einer eher enttäuschenden Saison 80-82. Kann nicht jeder so gut sein wie die Boston Red Sox, die mit 81-81 da den Giants da so ein bisschen weggelaufen sind. Lasst uns auf die Wildcard-Serien, die heute anfangen, schauen. Und wir können ja mal auf die Wildcard-Serien in chronologischer Reihenfolge schauen, weil heute geht es um 20.30 Uhr deutscher Zeit los, 20.32 Uhr First Pitch zwischen den Houston Astros und den Detroit Tigers. In Houston werden diese maximal 3 Spiele stattfinden. Die Detroit Tigers mit Tarik Skubal heute auf dem Mount. Framber Valdez für die Houston Astros auf dem Mount. 2 der besten Pitcher der American League. Bei Tarik Skubal kann man sagen, der beste Pitcher der American League in dieser Saison. Und Axel, wir erwarten heute ein 12-10.
Da bin ich mir gar nicht so hundertprozentig sicher. Tarik Skubal hat 228 Strikeouts in der Saison geworfen. Das ist nicht wenig bei einem 2,39er ERA. Die Astros müssen den erstmal treffen, um 12 Runs zu scoren oder um 10
Runs. Das war
Runs
auch eher ein Scherz.
Zu scoren. Ach so, ja. Okay. Habe ich nicht verstanden.
Ich auch nicht.
Ich habe gesagt, 2 der besten Pitcher treffen aufeinander, also wird es ein 12-10. Was sind an dem Scherz nicht zu verstehen?
Keine Frage. Andreas, wir kennen dich ja jetzt auch schon seit ein paar Jahrzehnten. Und
Tough Crowd.
Ja, tatsächlich. Im Hintergrund sitzt ein Mensch an der Bar, der vor sich hingiggelt.
Ja, der hat der Rest, den Gag verstanden. Und für den spiele ich hier jede Woche.
Und der Rest saugt am Strohhalm.
Traurig. So, deine Einschätzung zu Houston gegen Detroit.
Mein Hot Take zu der Serie ist, dass Detroit die letzten beiden Spiele gegen die White Sox geschmissen hat, damit sie nicht gegen die Orioles spielen müssen.
Mhm.
Ich glaube, dass Detroit nicht unglücklich ist, gegen Houston zu spielen.
Die 6 Spiele gingen in der Serie in diesem Jahr 2-4 aus Sicht der Tigers gegen die Astros und 4-2 aus Sicht der Tigers gegen die Orioles. Das spricht ein bisschen dagegen.
Ich halte die Astros tatsächlich nicht für den Überfavoriten in der Serie. Wahrscheinlich werden sie knapper Favorit sein, aber nicht für den Überfavoriten, weil die Tigers sich in der im September einfach in so einen Playoff-Rausch gespielt haben. Ich glaube, dass die Tigers in die Playoffs gekommen sind, ist mit einer der größten Überraschungen in der Saison. Sie sind völlig verdient da drin, weil sie hervorragenden Baseball gespielt haben. Und wenn man sich die letzten Serien anguckt, das waren ja Serien gegen Playoff-Contender, also gegen die Orioles, gegen die Royals, nochmal gegen die Orioles, wo sie halt einfach wirklich sehr, 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 sehr guten Baseball gespielt haben. Und von daher glaube ich, ich glaube auch nicht, dass Spiel 1 heute Abend schon das alles Entscheidende ist.
Ja, ich glaube auch, ich glaube schon, das ist ich glaube, der Sieger hat es etwas leichter in den nächsten Spielen.
Das ist richtig, aber es ist nicht das alles Entscheidende. Wenn ich tatsächlich die Odds mir angucke, dann würde ich wahrscheinlich meinen Zehner schon, ich würd auf die Tigers gehen. Ich glaube, die Tigers sind im Moment in so einem Momentum drin, in so einem Playoff-Momentum, wo sie halt einfach ja auch nichts zu verlieren haben. Es hat ja niemand jetzt im Businessplan gehabt, dass die Tigers dieses Jahr in die Playoffs kommen. Von daher, die werden nach Houston fahren und werden dort, glaube ich, einigermaßen schwungfreudig und einigermaßen aggressiv an die Platte kommen. Und die Astros haben mehr zu verlieren als die Tigers. Von daher ist meine Kohle bei den Tigers. Und nochmal, wenn du dir die Statistiken anguckst, dann haben die Detroit Tigers heute Abend vielleicht den besten Pitcher auf dem Mound, den die American League zu bieten hat, mit Tarik Skrubal. Und das wird eine Herausforderung für die Astros.
2-0 Astros die Serie. Ich glaube nicht, dass die Tigers schon so weit sind, dem Silberrücken der American League irgendwie Schaden zuzufügen. Leider. Mein Herz schlägt auch eher für die Tigers in dieser Serie, aber ich glaube, die Astros sind zu zu erfahren, um sich da irgendwie die Butter vom Brot nehmen zu lassen. 2-0.
Ich glaube, wenn die Detroit Tigers in irgendeiner Weise eine Chance haben möchten, diese Serie zu gewinnen, dann müssen sie heute unbedingt Spiel 1 gewinnen mit Tarik Skubal auf dem Mount. Das ist meiner Meinung nach nicht anders möglich. Ansonsten werden die Houston Astros die Serie 2-0 gewinnen. Wenn die Houston Astros heute gegen Tarik Skubal das Spiel gegen die Tigers gewinnen, dann werden sie diese Serie mit 2-0 gewinnen. Da bin ich mir 100%ig sicher, und es gibt nur diese eine Chance heute für die Detroit Tigers. Und sie haben es geschafft, sich so früh zu qualifizieren, dass sie Tarik Skubal so schonen konnten, dass er heute mit ordentlich Rest auf dem Mount sein wird. Und er hat eine unfassbare Saison abgeliefert für die Tigers, die seit Ende August quasi Playoff-Baseball spielen. Ich bin gespannt, ob ihnen der Saft jetzt ausgegangen ist, jetzt in den letzten Tagen, ob sie jetzt sagen, okay, das ist eine Geschichte, wir können das einfach nicht über 2 Monate so laufen lassen und liefern lassen. Aber wenn sie eine Chance haben wollen, dann müssen sie heute Spiel 1 gewinnen. Das ist nicht mein Hot Take, das ist meine Voraussage.
Ja, nächste Woche wissen wir mehr.
Wir wissen am Freitag sogar schon mehr.
Oh, aber nächste Woche nehmen wir erst wieder auf.
Ja,
wir
ja, ja.
Freitag
ja.
Nicht auf.
Ja.
Ja. Wenn hier Schärfe reingebracht wird, dann kann ich mitgehen.
Seid ihr anstrengend heute?
Himmel. Heute ist es wirklich anstrengend. Mit den Baltimore Orioles und den Kansas City Royals treffen in den Playoffs, in der Wildcard Series, zwei Teams aufeinander, die in den letzten Wochen nicht viel auf die Reihe bekommen haben. Wer ist für euch der Favorit?
Orioles.
Für mich auch. Orioles. Und hier ist für mich relativ klar 2-0 für die Orioles.
Ja, bin ich bei dir, Axel. Ich glaube, es ist schön, dass es die Royals geschafft haben. Es ist neben den Tigers die zweitgrößte Überraschung oder die gleich große Überraschung, dass diese beiden Teams im Playoff sind, ist eine absolute Überraschung so rum. Aber dabei bleibt es dann auch. Ich glaube, die Orioles sind etwas gefestigter, sie sind etwas mehr beisammen, als es da ist. Der Schwung, klar, ist da, bei beiden nicht, ne? Das hast du gesagt. Aber trotzdem, die erfahrene Mannschaft, in dem Fall in Anführungsstrichen, setzt sich durch. Die Orioles werden gewinnen, haben auch einen Vorteil in der Serie, haben 4 Spiele gewonnen von 6.
Corbin Burnes ist heute für die Orioles auf dem Mount. Für die Orioles ist für die Orioles auf dem Mount. Für die Orioles, ja. Ich glaube auch, dass die Orioles klarer Favorit sind in dieser Serie, weil bei den Kansas City Royals, das müssen wir einfach nochmal sagen, ist in den letzten 4 Wochen quasi gar nichts mehr gegangen. Bobby Witt Jr. hat diese komplette Franchise getragen, hat sie in diese Postseason getragen. Offensiv ging gar nichts. In den letzten 30 Tagen Tommy Pham, 2.28er Batting Average, Salvador Perez 2.39, Michael Massey 2.31, Michael Garcia, der Third Baseman des Vertrauens der Royals, 1.61er Batting Average, Kyle Isbell 2.10er Batting Average, MJ Melendez 1.45er Batting Average. Da ist offensiv gar nichts mehr zustande gekommen bei den Royals. Und sie treffen jetzt heute auf Corbin Burnes, auf einen der besten Pitcher der Liga, auf den besten Pitcher der Baltimore Orioles. Und die haben tatsächlich ein sehr gutes Starting-Pitching. Und ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, wie sie in irgendeiner Weise Probleme bekommen sollten. Ich glaube auch, dass es ein klares 2-0 wird für die Orioles. Haben wir noch was dazu zu sagen? Ja.
Ich finde die American League, die erste Runde, finde ich nicht so spannend oder interessant, wie es gleich in der National League sein wird.
Das ist so. Da hast du hundertprozentig recht, gehe ich auch mit.
Dann gucken wir mal. Die Brewers gegen die Mets. Die Brewers, die eine Saison gespielt haben, die ihnen kaum jemand zugetraut hat. Craig Council ist ihnen unter dem Hintern weggenommen worden von den Chicago Cubs. Corbin Burns ist getradet worden. Christian Yelich ist mitten in der Saison für den kompletten Rest der Saison ausgefallen. Und sie sind zum Divisionstitel gecruised. Und sie treffen jetzt auf die Mets, die Grimes wahrscheinlich mitnehmen, aber ansonsten jetzt in den letzten 24 Stunden eine ganze Menge an Emotionen durchgemacht haben und vor allen Dingen in den letzten 8 Wochen eigentlich eine ganze Menge Emotionen durchgemacht haben. Sie sind angetreten in dieser Saison mit dem Ziel, wir wollen 2026 wieder in die Playoffs oder wir wollen wieder in Contention sein. Und jetzt sind sie in der Postseason und treffen auf die Brewers, die so einen seriösen Job gemacht haben in dieser Saison. Eure Einschätzung?
Der Finanzbeamte der National League oder wie?
Ja.
Ja, ich weiß nicht, die Brewers sind bei uns halt tatsächlich ja einfach nicht gut behandelt worden in dieser Saison. Sie waren halt nicht spektakulär, sie waren immer da, sie haben die Division absolut gut gewonnen und haben eine Top-Leistung gebracht. Aber die Geschichte fehlt mir und vielleicht ist es so total fies von mir, das denen jetzt vorzuwerfen, denn ich möchte, dass die Mets das erste Spiel gewinnen, das zweite Spiel verlieren und das dritte dann gewinnen, weil alles andere geht sonst nicht mit den Mets. Ich glaube auch, das, was du gesagt hast, dieser Verwaltungsbaseball klingt jetzt gemein und ich meine es nicht negativ, aber es war ja nichts Spektakuläres bei den Brewers dabei. Und bei den Mets hatten wir dieses spektakuläre Spiel gerade gestern Nacht. Also ich glaube, das möchte ich einfach mehr sehen und rein von dem, wie die Saison war, wäre es, glaube ich, nicht überraschend, wenn die Mets diese Serie für sich entscheiden. Also gerade weil die Mets eben so merkwürdig nicht konstant waren. Und deswegen, also ich setze hier mein Geld auf die Mets 2-1.
Die Brewers und die Mets haben ja erst letzte Woche noch eine 3-Spiele-Serie gespielt, die 2-1 für die Brewers ausgegangen ist, mit zwei sehr, sehr klaren Siegen für die Brewers, wo auch das Mets-Pitching auseinandergenommen wurde und einem Shutout-Sieg für die Mets. Ich finde, das ist eine Serie, die man unglaublich schwer einschätzen kann. Für mich ist es eine 50-50-Serie. Florian hat schon gesagt, die Brewers sind die ganze Saison so ein bisschen unterm Radar geflogen und das eigentlich relativ unberechtigt. Die haben 93 Siege in der Regular Season abgeholt. Sie haben 10 Spiele Vorsprung auf die Cardinals und die Cubs in ihrer Division. Die haben die Division von Anfang an dominiert. Es war, also ich kann mich auf jeden Fall an keine Situation erinnern, nach Mai, wo wir gesagt haben, oh, die National League Central könnte aber nochmal spannend werden, weil die Brewers eigentlich eine unglaublich konstante Saison gespielt haben. Sie haben sehr, sehr gutes Pitching. Sie haben eine sehr klinische Art, Baseball zu spielen, eine sehr effektive Art, Baseball zu spielen. Und die Mets kommen halt aus diesem Chaosgefühl. Wir haben es halt am letzten Tag der Regular Season oder an Tag 163 geschafft, noch in die Playoffs zu kommen, in die Wildcards zu kommen. Wir haben in Atlanta ein Riesenspiel hingelegt und haben es uns erarbeitet. Sie haben diese Grimace-Geschichte, sie haben diese Saison, wo man einfach eigentlich nur ein großes Fragezeichen hintersetzen kann und gucken kann, was ist hier eigentlich passiert. Und von daher ist es für mich vom Baseballerischen, würde ich knapp auf die Brewers gehen, weil sie halt die konstantere und bessere Saison hingelegt haben. Vom Momentum und vom Gefühl her würde ich eher auf die Mets gehen. Und von daher, ich tippe auch 2-1 auf die Mets. Ich glaube, dass sie heute Abend das Spiel gewinnen werden. Luis Severino wird für die Mets auf dem Mount stehen, Freddy Peralta für die Brewers. Ich glaube, sie kommen aus diesem Hochgefühl des Sieges und werden heute gewinnen. Morgen gleichen die Brewers aus und in Spiel 3 wird's ein heartbreaking Entscheidung zugunsten der Mets geben. Ich sag auch, die Mets gewinnen knapp.
Ich glaube auch, dass sie den Schwung mitnehmen, die Mets, in diese Postseason. Und ich glaube auch, dass sie vielleicht auf etwas unvorbereitete Milwaukee Brewers treffen, weil das ist nach so einem Sieg gestern, wie sie die Playoffs erreicht haben und nach der Saison, die sie gespielt haben, mit ganzen Höhen und Tiefen, glaube ich schon, dass sie mit einem gewissen Rückenwind in diese Serie reingehen. Die Milwaukee Brewers haben relativ früh haben sie die Division klar gemacht und wussten, dass sie Divisionssieger sein werden und dass sie in der Postseason in dieses Wildcard-Game rein müssen, weil einfach die Dodgers und die Phillies noch ein bisschen stärker waren. Aber ich glaube, dieser Spannungsaufbau, der ist nicht so richtig da. Und deswegen glaube ich auch, dass die New York Mets das gewinnen werden. Freddy Peralta hat eine ordentliche Saison gepitcht, hat auch ordentlich in den letzten Wochen gepitcht. Aber ich glaube schon, dass es schwierig wird, diesen Mets-Rückenwind in irgendeiner Weise aufzuhalten. Aber vielleicht strafen sie uns Lügen und spielen das genauso seriös runter wie in den letzten Wochen und wie in der letzten Woche, als sie die Serie gewonnen haben. Das ist eine Serie, auf die ich sehr gespannt bin, gerade wegen der Mets. Bei den Brewers, ja, wird natürlich auch ein bisschen auf Jackson Chourio geschaut werden, der Rookie of the Year werden wird und ob er dann in der Postseason dann schon genauso abliefern kann wie in der Regular Season. Und es könnte vielleicht die knappste Entscheidung hier werden in dieser Wildcard-Runde.
Die Brewers haben übrigens den Wildcard-Spot in Anführungsstrichen verloren, indem sie die Serie gegen die Diamondbacks komplett in den Sand gesetzt haben. Mhm. Letzte Woche. Das war eine Serie, die hatten sie zu Hause. Da haben sie 3 von 4 verloren. Und wenn sie da die Serie ja gewonnen hätten, wären die Phillies in die Wildcard gekommen. Das sind die Brewers selbst schuld.
Absolut, bin ich bei dir. Absolut. Die waren übrigens tatsächlich am 13. Mai waren die Cubs mal ein halbes Spiel hinter den Brewers. Und danach hat sich diese Lücke aufgetan und irgendwann waren es mal 4 Spiele, wo die Cardinals wieder dran waren. Aber das war dann wirklich nur ganz, ganz kurz. Das heißt, die haben sich wirklich seit Mai auf die Playoffs vorbereiten können im Prinzip und haben es verwaltet. Und da hätte man vielleicht genau in solchen Serien mehr Druck machen können, um jetzt nicht oder um einen First-Round-Bye zu haben wie die Phillies oder Dodgers.
Was halt für die Brewers, also wenn das jetzt in New York stattfinden würde, dann wäre es ein 2-0 für die Mets, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Mhm. Was halt die Chance der Brewers ist, dass es halt Heimspiele sind.
Ja, aber so ein Faktor hat der Ballpark leider nicht, also auch da ist das leider.
Aber der negative Impact in New York zu spielen wäre größer.
Ja, das stimmt.
Ja. Von daher, Ich glaube, es wird knapp. Ich glaube, es wird auch eine gute Serie, aber ich bleib knapp bei den Mets.
Setzt ihr einen Cent auf die Braves gegen die Padres?
Nein.
Nein. Ich sag mal so.
Nicht mal aus Spaß.
Startet Chris Hale wirklich kein einziges Spiel, also das erste oder zweite, dann ist die Serie ganz schnell vorbei. Mhm. Startet Chris Hale ein Spiel?
Ja, aber es könnte ja sein, dass er in dieser Wildcard-Serie nicht
ich dachte, er wäre nur ein Spiel. Ah, entschuldige, das habe ich falsch verstanden. Nee, dann bin ich bei 2-0 Padres. Ja, sorry. Ganz schnell gesagt, die Padres sind
28-3 Runs in beiden Spielen.
Im ersten Inning.
Die,
ja, ich, das ist krass.
Die Padres haben ein unglaublich gutes Starting Pitching. Sie werden heute Nacht mit Michael King antreten, morgen dann zu Spiel 2 gegen Joe Musgrove. Wenn man die letzten 30 Tage anschaut, Michael King mit einem 1,57er ERA, Joe Musgrove mit einem 2,51er ERA. Dann haben wir Dylan Cease noch nicht angesprochen, der 2,97 hat und Spiel 3 spielen könnte und Yu Darvish mit einem 3,55. Das sind die ersten vier Starting Pitcher von den San Diego Padres. Dazu haben sie ein sehr ausgeglichenes Hitting Lineup. Sie spielen zu Hause. Ich kann mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen, wie die Braves dort bestehen wollen. Ich habe es eben vorhin erwähnt. Brian Snitker hat gestern gesagt, ich habe jetzt 4 Stunden auf diesem Flug, um herauszufinden, wer für mich für Spiel 1 startet. Sie gehen mit einem klaren Nachteil in diese Serie rein, weil sie 9 Pitcher verbraucht haben in diesem Doubleheader gestern, um sich überhaupt zu qualifizieren. Und ich sehe nicht, wie sie in irgendeiner Weise eine Chance haben sollen.
Keine Ahnung. Vor allem, weil die Offensive, also der Betting Average der Padres ist der beste der Liga. Das heißt, die werden die komplett von vorne unter Druck setzen. Ne? Mit Luis Arraez fängst du als Leadoff-Hitter an, jemand, der einfach nicht von der Platte da wegzukriegen ist, außer er trifft. Und das macht dich ja schon von vornherein weg kaputt. Also ja, ich glaube auch, die Braves haben einmal durch dieses Spiel, aber ich glaube auch insgesamt. Mit Chris Sale hätte ich denen noch ein Spiel Chance gegeben, ja, aber so bin ich auch fest davon überzeugt, dass die Padres die Braves überrennen werden.
Luis Arraez übrigens 3 Saisons hintereinander mit 3 verschiedenen Teams Betting Leader geworden, der MLB.
Zum ersten Mal in der Geschichte des Baseballs, dass das
passiert ist. Zum Glück will niemand diesen Spieler kaufen, ne?
AJ Preller hat halt gesagt, es ist halt krass, dass wir jede Woche irgendwas haben, wo man sagen könnte, das ist zum ersten Mal in der Geschichte des Baseballs passiert.
Stimmt. AJ Preller hat aber auch noch allerdings gesagt, Tarn, hier, ne? Der geht nirgendwo hin.
Ja.
Ja, ja, ich würde ihn jetzt auch.
Und was AJ Preller sagt, das passiert auf jeden Fall immer 100%.
Ja.
Dieses Jahr spenden wir richtig Money. Ja. Ja, alles klar.
Aber AJ Preller war nie um einen großen Trade verlegen. Das müssen wir eben.
Das stimmt.
Das stimmt.
Ja. Ich hätte auch tatsächlich Bock, dass die Padres weit kommen. Ich mag die Padres sehr.
Ja, ich bin, wenn die hier durchkommen gegen die Braves, sehe ich sie nicht chancenlos gegen die Dodgers.
Nee, ich auch nicht.
Absolut.
Und dann hätten wir eine Padres-Phillies Championship Series.
Ich habe kein Problem damit, auch Let's wenn ich go. Vor 2 Wochen gesagt habe, das Universum ist uns schuldig, eine Phillies-Dodgers-Serie. Ne? Aber ja,
ich glaube, es ist aber vom Spektakel zum Glück nicht weit entfernt. Ich glaube, Otani spielt da schon eine große Rolle, dass der daneben ja am liebsten in der World Series sein sollte. Ich finde ihn auch überbewertet.
Nicht mal 60-60 geschafft.
Ja, echt. Ja, voll schlimm.
Wann war das? War das letztes Jahr, als Anfang der Saison diese unfassbaren Serien zwischen den Padres und den Dodgers war? War das Anfang letzten Jahres?
Ach ja, haben wir, glaube ich, im April. 2 Jahre her, oder?
Oder so? Das kann auch sein. Da haben wir über zwei unfassbare Serien gesprochen.
Die Padres geben den Dodgers richtig.
Ich glaube, es 2 Jahre her.
Ich meine, das müsste 2 Jahre her sein, weil letztes Jahr war es nicht so.
Ja. Und es war doch Korea letztes Jahr, war nicht Korea?
Ja, genau. Und wenn wir so eine Serie wieder bekämen, ja. Ne? Ich hätte nichts dagegen.
Nee, ich auch nicht.
Ich glaube übrigens, dass auch, also gerade in der National League ist die Dichte so gut, also das ist die Leistungsdichte so gut, dass wir 7er-Serien schon in der NLDS sehen werden. Obwohl sie nur 5 spielen, ne? Aber egal.
Ja, also ich finde auf jeden Fall die Playoffs in der National League deutlich, deutlich interessanter als in der American League.
Ja, und jetzt haben wir selten gehabt.
Ja. Ja, stimmt. Es war sonst meistens so, dass die Leistungsdichte in der American League doch höher war. Ich sehe aber hier nichts an Yankees gegen Astros in der ALCS. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Aber in der National League ist es wesentlich offener, weil auch die Brewers könnten meines Erachtens, da kommen sie durch jetzt gegen die Mets, könnten sie auch in der 5-Spiel-Serie gegen die Phillies auf jeden Fall Erfolg haben. Ne? Also
ich finde das schon. Ich finde es halt auch von den Teams her deutlich interessanter. Ich finde, dass die Playoff-Teams in der National League einen ganz, ganz anderen Vibe ausstrahlen als in der American League. Wir haben bis auf die Yankees und die Astros eigentlich kein Dickschiff dabei. Wir haben ganz viel Small Market in der American League mit Baltimore, mit Cleveland, mit Kansas, mit Detroit. Naja, gut, Detroit ist eher so Middle Market oder auf jeden Fall kein Small Market, sehe ich ein. Aber ich finde von dem Vibe her und vom, worauf ich mich freue, ist Phillies, Braves, Mets, Brewers, Dodgers, Padres was anderes als das, was wir in der American League bekommen. Also ich freue mich deutlich mehr auf die National League Playoffs, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch
mir geht's genauso.
Ich habe kein Team in der American League außer den Tigers und ich glaube nicht, dass die Tigers irgendwie die Möglichkeit haben, in die World Series zu kommen. Aber
ich drücke den Orioles die Daumen, sehe das aber wie du mit den Tigers. Ich glaube, die kommen nicht an den Yankees vorbei. Und deswegen, ja, ich bin da ganz bei dir. Die Teams da drüben sind etwas, haben etwas mehr Wumms in sich, ja.
Allein was in Philadelphia los sein wird, Leute. Gehen wieder drei Omas mit blauen Augen nach Hause, weil der Philly wieder T-Shirts in Gesichter schießt.
Das ist ja, super also, gut. Was sind eure Tipps für die Championship Series? Das müssen wir jetzt gerade einmal noch rausfinden.
Ich hatte gesagt, American League sind es die Yankees gegen die Astros und in der National League sind es die Dodgers gegen die Phillies. Das habe ich aber schon
gesagt. Yankees gegen Orioles und Phillies gegen Dodgers. Das ist langweilig.
Yankees Orioles geht nicht.
Astros gegen Orioles habe ich.
Ah, okay.
Ja.
Da die Astros ja gegen die Tigers ausscheiden, geht das nicht. Also Yankees gegen Tigers.
Ja.
Nee, was ist die Divisional Series von den Tigers?
Guardians.
Dann Guardians. Also Yankees gegen Guardians. Und da die Guardians ja mein World Series Tipp sind, muss das ja so kommen. Mhm. Und bei der National League Phillies gegen Padres.
Das klingt gleich viel geiler, die Serie, ne? Wie du gesagt hast.
Ja. Florian, du wolltest noch eine Frage stellen.
Genau, ich hatte doch aus Pittsburgh Ryan Reynolds T-Shirts mitgebracht und irgendjemand auf Instagram hatte Interesse daran. Bitte nochmal über Instagram oder Mail oder was auch immer kontaktieren. Ich würde es gerne verschicken, das ist noch da und ich habe auch noch ein zweites. Also gibt es noch Hörer oder Hörerinnen, die das zweite T-Shirt gerne hätten, kann ich gerne verschicken. Meldet euch bitte.
Das war unsere Rückschau auf was bitte?
Rowdy Tellis, bitte.
Ach so, oh ja, ja stimmt. Rowdy
Tellis, das wollen wir auch noch. Das wollen
wir auch noch. Können wir kurz mal sagen, was Bob Nutting für ein schwieriger Charakter ist?
Rowdy Tellis,
Rowdy Tellis, First Baseman der Pittsburgh Pirates, war 4 Plate Appearances short, um einen $200,000 Bonus zu bekommen und wurde dann vor diesem Spiel, wo er diese 4 Plate Appearances hätte haben können, DFA'd. Was unwürdig. Halt ein richtig, richtiger Peep-Move ist, ne? Und Bob Nutting hat sich dann auch hingestellt, der Owner der Pirates, und hat gesagt, ja, yeah, das hat aber nichts mit dem Bonus zu tun, das waren rein sportliche Gründe. Leute, ihr seid 3 Monaten aus den Playoffs raus. Es gibt überhaupt keinen Grund, Rowdy Tellis zu DFA'en, außer diesem Bonus. Und ich habe auch von seriösen Sportmedien sehr wütende Artikel gelesen, die dann auch gesagt haben, was ist das für ein Signal der Pittsburgh Pirates an Free Agents, zu sagen, jo, wir geben dir hier aber großen Bonus, wenn du gut performst. Und sie sehen dann, jo, aber wenn ich gut performe oder wenn ich regelmäßig an die Platte komme, kriege ich Bonus. Und wenn der kommt, dann werde ich halt DFA'd. Das ist ein Move, der große Wellen geschlagen hat in den USA. Und ich glaube nicht, dass Bob Nutting damit gerechnet hat, ehrlich gesagt.
Das glaube ich auch nicht. Es ist auf jeden Fall ein Zeichen an kommende Free Agents, keine Plate-Appearance-Bonusse zu verhandeln mit den Pittsburgh Pirates, sondern das gleich als garantiertes Gehalt draufzuhalten.
Ja.
Ja. Es gibt ja noch einen lustigen weiteren Fall, gerade was diese Plate Appearance Bonuses angeht, Boni angeht. Das ist Charlie Blackmon, der jetzt seine Karriere beendet hat und der vor dieser Saison einen Vertrag unterschrieben hat, über 13 Millionen Dollar. Dazu kann er, wenn er 425, 450, 475 und 500 Plate Appearances hat, jeweils $500,000 dazu bekommen. Dreimal hatte er diesen Bonus schon bekommen und dann ist er im letzten Heimspiel, ist er nach dem dritten Inning runtergenommen worden, weil er dann einen Hit hatte und weil er seine Karriere beendet hat. Und er hat natürlich nochmal seinen Curtain Call bekommen und so weiter und er stand auf der First Base und das war natürlich alles total gut und total richtig und fühlte sich auch richtig an. Lustig war, er war bei 499 Plate Appearances, also er ist eine Plate Appearances von $500,000 entfernt gewesen.
Da möchte ich, und ganz zum Schluss möchte ich noch sagen, goodbye Oakland Coliseum. Das möchte ich nochmal erwähnen. Traurig. Das waren traurige Szenen, haben mir das Herz zerrissen.
Also diese, vor allen Dingen diese Montage mit der Moneyball-Musik hat mich
kriege mich jedes Mal, wenn ich das sehe.
Er hat mich wirklich umgehauen.
Ja. Es ist so bitter, aber es war, wenn du
gesehen
hast.
Wie schön war das, dass sie das letzte Spiel noch gewonnen haben, oder?
Ja, fand ich auch. Ja. Fand ich wirklich auch. Und einer hatte noch ein Schild hochgehalten. Ich war beim ersten Spiel im Oakland Coliseum dabei. Ich bin beim letzten Spiel dabei und
Die
ich
beiden Caps auf den, habt ihr das noch gesehen, das Bild? Ich hab's bei Insta auch gepostet. Die haben zwei Dauerkartenbesitzer, haben ihre Caps dann auf die Dings abgelegt, auf ihre Sitze. Das macht mich fertig.
Ich habe allerdings aus Oakland, aus den lokalen Fernsehsendern zwei Berichte gesehen, wo man mit viel Wohlwollen tatsächlich noch sowas wie noch ist es nicht passiert rein interpretieren kann. Die dann halt sagen, verkauft das Team doch jetzt noch. Die Finanzierung in Las Vegas steht nicht. Es ist alles auf tönernen Füßen und ich könnte dir jetzt hier in 3 Minuten 5 Telefonnummern geben von Leuten aus Oakland, die das Team sofort kaufen. Verkauf es und lass uns dieses Team. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber dass halt trotz des Umzugs in Las Vegas immer noch nichts feststeht und dass man jetzt diese Übergangssaison spielen muss oder die Saisons spielen muss, das ist alles unglaublich unschön. Es ist wirklich, wirklich unschön und wer weiß, vielleicht ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Es wäre wirklich zu wünschen, wenn man gesehen hat, was da für ein Potenzial an Fans ist, wie treu die eigentlich ja über die Jahrzehnte waren, und dann sich ja am Ende ja sich damit zufrieden geben muss, dass die Owner das nicht mehr wollten. Und mit Zweifel geht's zum Milliardär, der einfach noch ein paar Millionen mehr geschenkt bekommen will, was das Ganze ja so absurd macht. Und ja, vielleicht ist die Hoffnung da. Ich wünsche es Oakland. Ich würde es, die Pläne für ein neues Stadion sind ja auch da. Es gibt ja im Howard Terminal die Möglichkeit, das zu machen. Ja. Hoffen wir einfach.
Hoffen wir das Beste. Das haben wir jetzt alles?
Ja.
Ja. Ja. Wir melden uns jetzt unregelmäßig zu der Postseason, weil wir müssen so ein bisschen die Serien auch abwarten und wie wir dann auch gemeinsam Zeit haben, da drüber zu sprechen. Aber wir werden uns während der Postseason natürlich sehr regelmäßig melden, nur nicht zu einem irgendwelchen festgelegten Termin. Da könnt ihr euch auf uns verlassen. Wir werden jetzt nicht in irgendeiner Weise in eine Serie eingreifen oder so. Wir schauen einfach, wie wir es hinbekommen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, den möchte ich einen Kaffee ausgeben oder so, dann könnt ihr das tun unter Steady. Der Link dazu ist in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.